Revolutionen, Tyrannen und Kriege. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Worum geht's? Ich möchte heute Abend mal so ein geschwind durch die Geschichte jagen mit ein paar Zitaten, damit das nicht ich sage, sondern andere sagen. Das ist immer wichtig, dass wir uns da nicht groß tun. Hier ist ein Zitat und das kommt von Roma Papale in 1865 und es sagt: Dann, was ist das Ziel der Jesuiten? Suchen sie die Ehre Gottes? Aber wenn wir die Fakten untersuchen, dann werden wir sehen, dass sie universales Dominion, Beherrschung suchen. Sie wollen eine Weltregierung, die unter dem Papst dann endgültig ist. Und die Jesuiten sind unentbehrlich für den Papst. Dann ist hier weiter in diesem Zitat steht geschrieben, sie haben sich unentbehrlich gemacht zu den regierenden Mächten und halten Revolutionen in ihrer Hand. Es sind sie, die die Welt regieren. Ich habe viele solche Zitate von hohen Persönlichkeiten, wir werden gleich sehen, Präsidenten, Könige, alle möglichen haben das Gleiche gesagt. Ein Jahrhundert der Revolutionen. Wenn wir schauen in den letzten 100, 200 Jahren, was hier auf Erden geschah, so viel Blut, so viel Leid. 1776 die amerikanische Revolution, kurz danach die französische Revolution, die spanische Revolution, die polnische Revolution, die deutsche Revolution 1848, die italienische Revolution, 1917 die russische Revolution, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Das ging ja rum in den letzten Jahren. Und was ist das Ziel all dieser Revolutionen? 1717, gerade wenn alle diese Revolutionen eigentlich anfangen, kommen die Großlogen. Masonic Grand Lodge in England wird gegründet. Die erste in Frankreich wird gegründet. Benjamin Franklin von den Amerikanern wird eingeweiht als Freimaurer. Die römische katholische Kirche verbannt die Freimaurerei 1738. Jetzt müsst ihr das wieder im deklektischen Sinne verstehen. Sie verbannen es nicht wirklich. Sie sind diejenigen, die dahinter stecken. Aber damit sie nicht entdeckt werden, verbannen sie es für Katholiken, dann haben sie die Macht über diese protestantische Organisation, derweil die hohen Freimaurer alle in der katholischen Kirche sind und im Vatikan gab es mehrere Logen und die Kardinale waren alle Mitglied, auch während der Verbannungszeit. Sir Francis Dashwood und Benjamin Franklin kommen zusammen und England wird besucht und dann werden die Riten des 33. Grades hier von Friedrich dem Großen, von Preußen zusammengestellt. 1770, Benjamin Franklin wird Großmeister der Loge in Paris. 1771, Grand Orient Masonry, das ist die Orient-Loge in Frankreich, wird gegründet. Von da aus wird eigentlich Europa regiert und was da passieren soll. 76 Illuminati, 78 der geheime Kreis und so weiter. Und dann kommen die Revolutionen. Kurz danach fangen die Revolutionen an und wir können ja sehen, was dahinter steckt. In 1816, John Adams schreibt an Präsident Jefferson und er sagt, wir werden Schwärme haben, regelmäßige Schwärme, in vielen Verkleidungen. Wie nur ein König der Zigeuner es sich aneignen kann. Sie kommen als Maler, als Veröffentlicher, als Schreiber, als Lehrer. Und das sind Männer, über die die ewige Verdammnis und die Hölle verbreitet ist, wartet auf sie. Diese Society of Loyola, die Jesuiten. Sie haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Kriegen. Samuel Morse hat das Gleiche gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Attempting to accomplish his object through an agency of an army of Jesuits. Die großen Könige in dieser Verschwörung, die europäischen katholischen regierenden Mächte, die den Protestantismus umwerfen wollten. Präsident Abraham Lincoln, er sagt, die Protestanten vom Norden und dem Süden würden sicherlich sich zusammenstellen, um diese Priester und die Jesuiten und die Nonnen und die Mönche und alle diese, die täglich zu unserem Land hinkommen, um sie zu vernichten, wenn sie eigentlich wüssten, was dahinter steckt. Sie sind nichts anderes als Emissaries, das sind Gesandte des Papstes und Napoleons den III. Und andere Despoten Europas. Und sie wollen nur unterminen unsere Institute und so weiter und so weiter. So wie sie schon gemacht haben in Irland, in Mexiko und in Spanien und in anderen Ländern. Die Präsidenten haben schon gewusst, wer steckt hinter all diesen Griechen. Er schreibt weiter, dieser Krieg, die Revolution in Amerika, wäre überhaupt nicht möglich gewesen, wenn es nicht für das Papsttum werden würde. Und das Land liegt rot vom Blut. Also jetzt wollen wir mal sehen, wie diese Kriege geplant wurden und was vorhergesagt wurde. Im Januar 22, 1870, ist da ein Brief, der Mazzini schrieb an Albert Pike. Das ist der General, der auch die schottische Rite leitete. Und er sagte, wir müssen einen Superritus herbeibringen, wo die Freimaurer der hohen Grade, also von 30 hoch, die eingeweihte Luziferier sind, die im strengsten geheim werden und wir werden das ganze Freimaurertum beherrschen und wir werden einen internationalen Zentrum haben und wir werden so mächtig sein, weil keiner weiß, in welche Richtung wir uns bewegen. Es ist ein totales Geheimnis. Also sie wollen die Welt regieren. Hinter ihnen stecken natürlich die Jesuiten, die Gründer dieses Ordens. Und dann, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Im August 1871 schreibt Albert Pike einen Brief an Mazzini, in dem er den Plan auslegt, für was in dieser Welt passieren muss, welche Kriege kommen müssen, bis wir endgültig diese eine Weltregierung haben und den Protestantismus endgültig vernichtet haben. Toll! Das ist ein Krieg gegen Christus. Kriege auf dieser Welt sind Kriege gegen Christus und gegen Christi Folger. Und alle, die sich gegen dieses System stellen, ob sie von der anderen Seite sind oder ob sie Protestanten sind, sind mit eingeschlossen. Keiner darf sich gegen das System stellen. Jetzt, da ich habe viele Zitate hier aufgezeichnet, es gibt viele Quellen dafür, hier unten stehen Quellen, es gibt noch Quellen, damit man nicht denkt, das ist nur ein einziges Zitat, da gibt es viele. Er sagt unter anderem, der Erste Weltkrieg, der wurde geplant, das war schon in 1871, da gab es keinen Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist da, wird geplant, um die Macht des Zars von Russland, der die orthodoxe Kirche behütete, umzuschmeißen, um einen atheistischen, kommunistischen Staat zu gründen. Das ist ja interessant. 1871. Genauso ist es passiert im Ersten Weltkrieg, 1917. Danach kam die bolschewistische Revolution und der Kommunismus und der Atheismus kam ans Ruder. Dann soll ein zweiter Weltkrieg kommen. Und der soll entstehen zwischen England und Deutschland. Ist das nicht interessant? Vorher geplant. Der Grund, warum er geplant werden muss, ist, um den Kommunismus als Antithese zu der judeo-christlichen Kultur darzustellen. Also das ist hegelisches Denken. Wir brauchen eine Antithese und wir brauchen eine These. Und dann einen zionistischen Staat in Israel zu gründen. Was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau das ist passiert. Und dann einen Dritten Weltkrieg. Den haben wir ja noch nicht, aber es sieht ja interessant aus, was in der Welt passiert. der soll im Mittelosten passieren und es soll ein Krieg sein zwischen dem Judentum und dem Islam, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Ist das nicht interessant? 1871. Ein Zitat nach dem anderen. Da ist noch eins, wenn man es nicht glauben will, da steht genau das Gleiche. Ich lasse das nur, dass Leute das abblenden können von dem Video. Und dieser Krieg zwischen den Moslems und den Juden, der soll endgültig dieses Armageddon hereinführen. Aber Feig erklärt dann das noch ein bisschen mehr und schreibt dann auch hier in einem anderen Brief, wie das passieren soll. Wir wollen die Nihilisten und die Atheisten wollen wir erstmal gründen, also dieses kommunistische, atheistische System. Und dann wollen wir einen Kataklysmus herbeibringen, ein Krieg und ein Leid, wie es vorher noch nicht gab, so schrecklich. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der war ja genau so. Und am Endeffekt wollen wir den Menschen zeigen, was absoluter Atheismus eigentlich erreichen kann. Ein blutiges Blutbad soll es geben. Und am Ende soll dieser Atheismus und das Christentum gleichzeitig besiegt werden und die reine Doktrine Luzifers mit der Vernichtung des Christentums und des Atheismus gleichzeitig soll herbeigebracht werden. Ist das nicht interessant? Also das schreibt er in 1871. Also diese Mächte sollen sich bekämpfen. Jetzt die Antithese war der Kommunismus mit dem Atheismus und die These war dann das sogenannte Christentum, geführt von Inneren, das auch als Bösewicht endgültig dastehen muss, damit beide das Christentum und der Atheismus eine Blamage sind. Jetzt haben wir eine These und eine Antithese als Blamage und aus diesem System kommt eine Synthese, wo das Christentum lächerlich ist, der Kommunismus lächerlich ist und das neue System nach Regierung wird ein Faschismus sein, aber ohne wahres Christentum. Und zwar, weil das haben sie so schön verbunden mit diesem System. Und dann ist es eigentlich Luzifer, der regiert auf dieser Erde. Also Christus muss eigentlich ganz und gar entfernt werden durch diese Kriege. Darum sagt die Freimaurerei Ordo ab Chao, Ordnung aus Chaos. Sie beherrschen den Chaos. Die Illuminaten, gesteuert durch die Jesuiten, Adam Weishaupt war ja Jesuit, haben dann die Revolution in Amerika erstmal gesteuert. Und aus dieser Revolution hervor werden wir sehen, dass die Regierung in Amerika totale Freimaurerei wurde. Das Volk war aber noch Protestant. Und das dauert etliche Jahre, bis man das Volk so heruntergebracht hat von dem Glauben, dass dieser zentrale luziferische Gottesdienst überhaupt überwinden kann. Aber die Regierung wurde gesteuert von innen. Die Französische Revolution, die Bastille wurde gestürmt, das Königshaus hatte die Jesuiten verbannt, das wird vernichtet, Liberty wird Königin, sie wird Göttin, hier ist die Göttin, Reason, wieder vergessen. Ja, Göttin der Vernunft, ja, danke. Wird gekrönt, die Köpfe der Königshäuser verschwinden und Maria Antoinette stirbt auch beim Guillotin. Hintenher stecken die Jakobiner, Robespierre und Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Voltaire natürlich der Philosoph hinter dieser Revolution, ein Jesuit. Und er stellt sich als Atheist dar. Natürlich ist er kein Atheist, er ist ein Jesuit und die These, die er darstellt, die Antithese, die aufgebaut werden soll, er spielt nur eine Rolle. Und aus dieser französischen Revolution kommt das Manifest der Menschenrechte. Jetzt haben sie die Frechheit, um hier ein paar Symbole einzubauen, die wirklich echt toll sind. Erstmal werden die Menschenrechte als zwei Tafeln dargestellt. Das ist im Gegensatz zu Gottes Wort. Eine nähere Betrachtung sehen wir das Auge mit dem Dreieck. Und die Freimaurer sagen ja, es ist das Auge Osiris, Luzifers. Wir haben die Schlange mit dem Mund, Schwanz im Mund, Symbol von vielen Firmen heute, sehr viele Firmen. Und dann den Jakobiner Hut da und dann ein interessantes Ding hier mit so einem Spieß dadurch. Wenn wir es ein bisschen größer machen, dann sehen wir wieder dieses Spieß hier, diesen Spieß hier, das ist ein Bündelstäbe mit einem Spieß durch, manchmal mit Spieß, manchmal mit Achse, mit Beil. Und das ist ein Fascia. Das haben wir schon gestern genannt. Ein Fascia, das heißt, das ist ein faschistisches Denken. Und dann natürlich dieser kleine Hut hier, also Faschismus. Und dieser Hut, der Jakobiner und die Schlange, die das Leben gibt. Also the Phrygian Cap, der Jakobiner Hut von der französischen Revolution. Wo kommt der her, dieser Hut? Da brauchen wir nur ein bisschen suchen. Und da werden wir sehen, dass das Mithraismus ist. Und Mithraismus ist eingeweihter Katholizismus. Mithra, der Sonnengott, Lucifer, er besiegt hier den Bullen, aber dieser Bulle wird besiegt mit unreinen Tieren. Da ist ein Hund, der mithilft, da ist eine Schlange, die mithilft und das Skorpion piekst, naja, gerade da in die Geschlechtsteile hinein. Und so besiegt Mithra den Bullen. Es ist eigentlich ein Symbol des Sieges Satans über Christus. Schrecklich. Und er hat einen Hut auf und wenn wir den von der Seite betrachten, dann sehen wir, dass das dieser Hut Mithras ist der gleiche Hut, den die französische Revolution gebraucht hat, ist also Mithraismus, eingeweihte Religion, Luziferismus. Eigentlich kann man es nach den Symbolen sehen. Vorher hatte Chores auch so ein Dekret gegeben, aber die französische Revolution, schrecklich. Es ist interessant, dass in der katholischen Kirche gab es auch einen Kampf. Es gab viele Katholiken, und ich glaube, heute gibt es noch viele Katholiken. Viele. Und der Herr hat viele gute Menschen in der katholischen Kirche, die unwissend diese Dinge erleben müssen rund um sie. Denn während dieses Kampfes zwischen der Reformation und der katholischen Kirche gab es viele in der katholischen Kirche, auch hohe Würdigkeitsträger in der katholischen Kirche, die glaubten, dass wir die Bibel und die Bibel alleine als Maßstab haben mussten. Es war ein großer Kampf bei dem Konzil zu Trier und das kommt in einem anderen Vortrag, wenn ich sage, warum der Kampf so auslief, wie er auslief. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber da waren Gegner auch in der katholischen Kirche und dieses luziferische System ist immer reifer und reifer und reifer geworden, die Inneneingeweihten haben sich selber auch bekämpft in diesem System. Und dann, die Freimaurer mussten dann auch eingreifen, die Jesuiten, und haben das Papsttum, das offizielle Papsttum beendigt, denn das Papsttum hatte die Jesuiten auch verbannt. Stellt euch das mal vor, die hatten ihren eigenen Orden verbannt, abgeschafft. Da gab es Krieg. Und 1798 wurde Papst Pius dann entthront, durch Napoleon und das Papsttum empfing eine tödliche Wunde. 1804, der neue Papst sieht, wie Napoleon sich krönt. 1808, Napoleon nimmt die Vatikanstaaten und 1848, Mancini greift Rom an und Papst Pius ist im Exil. 1850 ist er wieder am Ruder. Und hier wird er gefangen genommen durch Berthier, dem französischen General. Und hier ist ein Zitat von Emmanuel M. Josephson, amerikanischer Physician, Arzt und Historiker. Er sagt, Weishaupt und seine Jesuiten haben das Einkommen des Vatikans abgeschnitten durch die französische Revolution. Und sie haben den Papst ins Gefängnis in Avignon geschmissen. Warum? Weil der Jesuitenorden wiederhergestellt werden musste. Er steht ja für dieses zentrale luziferische System. Dieser jesuitische Krieg gegen den Vatikan, der wurde beendet mit dem Kongress zu Vienna. Und durch das Geheimnis 1822 der Vertrag zu Verona. Und nach diesem Vertrag, dann wurde das jesuitische System wiederhergestellt durch Papst Pius den 7. durch einen päpstlichen Bull 1814. Das ist das mächtigste Dokument, das ein Papst herausbringen kann. Und es steht geschrieben, wenn irgendeiner je wieder versuchen sollte, den Jesuiten abzuschaffen, dann wird er die Rache des allmächtigen Gottes und des heiligen Petrus und Paulus auf sich herabbringen. Also die Jesuiten sind fest am Ruder wieder seit dieser Zeit. Napoleon hat natürlich Religionsfreiheit dargestellt und waren alles hohe Freimaurer. Na gut, dann gab es einen Krieg. Einen Krieg mit Russland. Es gab Krieg zwischen verschiedenen Staaten in Europa. Es gab Krieg mit England. Und endgültig durfte das System, der alles dieses herbeibrachte, abgebrochen werden und ein neues staatliches System ohne Könige, mit einigen Kaisern, die noch gut waren, noch drin, aber dann mehr demokratisch in all den anderen, vor allem diejenigen, die total protestant regiert wurden. Bei Waterloo gab es dann einen Krieg oder einen Kampf und Napoleon wurde besiegt. Es ist interessant, dass auf der einen Seite die Generäle waren Michel Nguyen und E. von Crouchy. Das waren hochgradige Freimaurer, die Generäle von Napoleon. Auf der anderen Seite dieser Armee gab es den General Blücher und es gab den von Scharnhorst und beide waren hochgradige Freimaurer. Also es waren Freimaurer gegen Freimaurer. Das war ein Spiel hier. Ihr kennt ja vielleicht noch den Ausdruck von Blücher. Ja, die gehen ran, die Blücher an der Katzbach. Kennt ihr den Ausdruck? Naja. Und wer blieb dann übrig für den Ersten Weltkrieg? Naja, da war der gute Kaiser Wilhelm, Friedrich der Große, der auch vorher da war. Wir sehen sie hier in ihrer vollen Freimaurerloge. Natürlich alles Freimaurer. Jetzt sind die Freimaurer total, haben alles im Griff. Aber diese Freimaurer werden beherrscht durch die Jesuiten. In Amerika inzwischen, das Weiße Haus, Amerika wächst als Großmacht. Das Weiße Haus, ach nicht das Weiße Haus, das ist das Kapitol, das Hauptstaatsgebäude, wird hier gebaut und zwar masonically laid. Es ist durch die Freimaurerei gebaut und wird durch die Freimaurerei beherrscht. So sieht das Kapitol aus, obendrauf eine Göttin. Und sie ist auf dem göttlichen Stuhl. Und wir haben da das System dieser Dreieinigkeit der Ägypter, Vater, Mutter, Kind. Und nicht die Dreieinigkeit, so wie sie in der Bibel ist. Die Straßen Washington werden angelegt, genau nach Freimaurer Symbole. Da haben wir in den Straßen gebaut, den Winkel und das Maß und den Kopf des Bockes und die Zahlen, wie die Straßen stehen, wie sie genannt werden. Die 13. Straße, hier steht dieses Gebäude von den Freimaurern und jenes und so weiter. Und die ganze die Vereinigten Staaten, das ganze System ist aufgebaut auf Freimaurerei. Das Weiße Haus ist auch freimaurerisch entworfen. Und draußen steht natürlich die große Nadel, das Obelisk, das 5 Fuß hoch ist. Kein Gebäude darf höher sein in Washington als 5 Fuß hoch. Es ist interessant, dass das auch die Telefonnummer ist, die immer gebraucht wird am Fernsehen oder in den Filmen. Was ist die Nummer? 5, zack, 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 was auch immer. Und die Enzyklopädie der Freimaurerei sagt, dieses Obelisk steht für den Phallus von Osiris Und ganz eindeutig, die Freimaurer haben es gebaut, sie haben ihren Grundstein gesehen, sie sagen uns, was es ist. Es ist also nicht drum zu argumentieren, es ist einfach eine Tatsache. Das Pentagon wird auch gebaut. Pentagon ist der Mittelpunkt des Pentagramms. Die Amerikaner stehen für den gehorsamen Soldat, sie bekommen die Zahl 555. Und das europäische System, denn die 1010 sind ja Europa, beherrschen auch Amerika. Amerika soll die Großmacht werden, die Polizei und die Armee, aber diejenigen, die das Ruder haben, sind die 666. Das sind die Innengruppen hier von europäischem, römisch-katholischem Ursprung. Es wird auch ein Geschenk gegeben an Amerika, um diese Freiheit, die sie hier haben, darzustellen. Und da haben wir the Statue of Liberty, Freiheit. Sie hat die Krone Mithras rund um den Kopf. Da ist die Krone Mithras und UNESCO sagt uns genau, dass das ist, was da los ist. UNESCO hat einen Artikel rausgebracht, worin sie sagen, das ist die Krone Mithras und die Flamme ist die Flamme Luzifers. Was auch interessant ist, ist, dass diese Flamme ist auch ein Fascia, ist auch Faschismus. Hier ist der Grundstein für dieses für die Statue of Liberty und er ist auch freimaurerisch gelegt und es ist ein Geschenk der Freimaurerei gewesen. Text mal. Towering above the shimmering and polluted waters, sie hält in ihrer Hand das Licht. Und es ist ein Geschenk des Freimaurerordens und der Illuminati. Es wurde gebaut, gebastelt, was auch immer, durch Frederick Bartholdi, ein Mitglied der masonischen Loge Alsace-Lorraine in Paris. Das ganze Ding ist Freimaurerei, es ist ein Symbol der neuen Weltordnung. Gut. 1854 kommt Papst Pius und sagt, Maria ist die unbefleckte Empfängnis. Und der erste Vatikanische Konzil kommt zusammen, ein Dogma der Unfehlbarkeit 1870 und 1970 Zeit für die russische Revolution. Russland wird Maria geweiht, war ja jetzt ein sogenanntes heidnisches Volk. Wir schauen mal die Zusammenhänge zwischen der französischen und dieser bolschewischen Revolution. Beide Revolutionen waren gegründet auf Freimaurerschriften Voltaire und Marx. Beide Revolutionen. Und durch die Jesuiten haben den Kommunismus auf ihren Reduktionen in Paraguay geprüft, vorher und dann eingeführt in Russland. Beide Revolutionen haben die Staatskirche hingerichtet, zunichte gemacht. Denn die Staatskirche in Paris war gegen Jesuitenorden. Und die Dominikaner, die wurden flachgelegt. Beide Revolutionen haben die Monarchie beendet. Das war die Bourbon und die Romanov-Dynastie. Beide haben die Jesuiten gebannt. Verband vorher. Beide sind weg. Beide Revolutionen haben Republiken geformt mit absolut monarchistischen Macht. Das ist interessant. Beide Revolutionen haben den Atheismus als Staatsreligion erklärt. Beide Revolutionen haben ein Reign of Terror gehabt. Beide Revolutionen haben militärische Diktatoren gehabt, die alle Gegenstände vernichteten. Das war ja wow, wie viele Menschen da umgekommen sind. Und das kommunistische Manifesta bringt eigentlich wieder zurück den Feudalstaat, Feudalism, der Päpste des Mittelalters. Wir sollen also alle wieder runter auf diese Stufe, wo es nur zwei Gruppen gibt auf Erden. Eine hohe, regierende, illuminierte Gruppe und Pöbel, die nichts haben. Der Mittelstand muss verschwinden. Und man merkt ja, wie die Wirtschaften heruntergeschraubt werden, dass der Mittelstand verschwindet. Karl Marx war natürlich ein Mitglied dieser Gruppen. Er gehörte zu den Gruppen, die unter der Führung Weishaupts waren. Und dann geht's los. 1928, die katholische Partei in Europa hilft Adolf Hitler zur Macht. Und 1929, Papst Pius, er entbindet die katholische Partei und bringt Mussolini zur Macht. Im gleichen Jahr thront er sich als Herrscher der Welt. Königlicher Herrscher der Welt. Interessant. Also 1929 glaubten sie schon, sie hatten alles im Griff. Der Vatikanstaat wird wieder gegründet, jetzt voll unter dieser Innengruppe Kontrolle, absoluter Kontrolle der Luziferier. Und der kleinste Staat der Welt wird wieder gegründet während des Lateranvertrags. Und die Geschichte kennen wir ja, was da passiert ist. 1934, in Jugoslawien wird die Ustaschi gegründet und König Alexandria von Jugoslawien wird ermordet. Und dann Kroatien, katholischer Staat, wird unabhängig und dann gibt es Krieg. Jetzt der Papst, Pius hier, der war damals noch nicht Papst, der war Eugenio Pacelli, der unterschreibt ein Konkordat hier mit Deutschland, 1943. Da sind seine Freimaurer Verwandten. Und dieser Papst, dieser Innenfreimaurer, druckt hier eine Briefmarke mit Freimaurersignalen drauf. Nicht nur das, seine Logennummer, seine Zellennummer war Nummer 13, Freimaurernummer. Und er lässt sich auch abbilden mit Freimaurergruß, so wie Anthony Sayer, Großmeister der Logen hier in London. Die Päpste seitdem tragen diese Eva und Albert Mackey, der große 33 Grad Freimaurer, schreibt, dass der hohe Priester des Royal Arch Freimaurerei trägt die Eva. Also der Papst wird ausgezeichnet hier durch das Emblem, was er trägt, als der höchste Freimaurer. Dann besucht er als Staatssekretär das Weiße Haus, wo inzwischen die Freimaurerei auch sehr stark gegründet ist. Und zwar Präsident Roosevelt. Hier ist ein Bild von Präsident Roosevelt, so wie er mit seinen Logenbrüdern zusammenkommt. Er war 33 Grad Freimaurer. Hier sehen wir den Freimaurer-Handdruck und er stellt hier Schreiner-Freimaurer, sehr interessant, Myron Taylor an, als Gesandt zum Vatikan. Also Schreiner, die schwören natürlich auf den Koran und schwören ewige Treue an Allah. Aber Allah ist natürlich der Mondgott. Also die Freimaurer, die in der USA als Freimaurer bekannt sind, und hier sind viele Unterlagen darüber, da braucht man nicht drüber diskutieren. Bill Clinton ist 33, Newt Gingrich, Bob Dole, Jack Kemp, Storm Thurmond, Colin Powell, Jesse Helms, Barry Goldwater, Al Gore und. Viele. Und alle, die Präsidenten waren, Barry Goldwater und so weiter, Colin Powell, alles Freimaurer. Liste nach Liste nach Liste. Wenn ihr noch ein paar in Europa haben wollt, sogar Yasser Arafat ist 33 Grad, Ronald Reagan, Michael Gorbatschow, Helmut Kohl, Shimon Peres, François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Willy Brandt, Gerald Ford, Karl Marx, Frederick Engels, Roosevelt, Winston Churchill und so weiter und so weiter. Und da ist die Liste. Kissinger, Hoover, Cecil Rhodes, Aleister Crowley, eine ganz interessante. Billy Graham, alle sind zu drauf. Lord David Owen, Plato, Jimmy Carter, naja, wie lang braucht man die Liste noch? Königin Elisabeth ist die Königin des 300 Bilderberger Komitees. Sie ist eines der höchsten da in diesem Mittelpunkt. Und noch ein paar interessante Hillary Clinton ist Sixth Degree Grand Dame. Darüber werden wir in den nächsten mehr reden. Otto von Habsburg. Die Bushes natürlich sind nicht nur Freimaurer, sondern Illuminaten, Skull and Bones und so weiter. Die Illuminaten-Mitglieder so nebenbei ist Jacob Astor, George Bundy, Andrew Carnegie, Walter Freeman, Harriman, Ted Kennedy, Rockefeller Senior, David Rockefeller, Lee Teng Huey und alle möglichen. Wir brauchen sie nicht alle nennen. Gut, aber die sind stolz drauf sogar. Hier sehen wir Präsident Eisenhower, der Hoover hier verehrt als mit dem 33 Grad Grand Cross bei einer Zeremonie im Weißen Haus. 33. Grad. Also diese hohen Freimaurer regieren nicht nur in Europa, sie regieren überall. Hier habe ich das Glück gehabt, dass ich in einer Freimaurerloge hineinschlüpfen konnte mit einer großen Gruppe. Meine Frau war dabei. Sie hat da geredet mit einem, derweil ich schnell alle die Freimaurerpräsidenten fotografiert habe an der Mauer. Zack, zack, zack. Und dann sind wir wieder rausgelaufen. Da sind sie alle. Alle angebracht als 33 Grad Freimaurer. Die letzten tun sie nie drauf. In ein paar Jahren sind die dann auch dabei. Wenn wir die Dollarnote betrachten, all die Freimaurersignale sind da drauf. Hier ist das Spinnengewebe, Symbol Luzifers. Das Dreieck mit den 13 Graden haben wir ja schon besprochen. Das Auge und die Symbole sind eigentlich recht interessant. Annue Captus, Novus Ordo Seclorum, ein neues Zeitalter. Er, Gott, bringt ein neues Zeitalter, eine neue Weltordnung. 13 Stufen der Freimaurerei. Die Buchstaben, die den Hexagramm machen, sind A, S, N, O, M. Wenn wir die zusammenlegen, ist es Mason, Mason. An der anderen Seite haben wir diese Symbole. Und wenn wir die Buchstaben auf der Dinge, worauf sie zeigen, so wie die Arrow ist ein A und so weiter, dann haben wir Alto. Das ist auch ein Geheimwort und ist in vielen Worten in Amerika eingebaut. Arlington, ach und so weiter. Brauchen nicht alles besprechen. Dann auch ihr Symbol natürlich in der Ecke oben, die Eule. Gestern oder vorgestern, ich kann mich nicht mehr entsinnen, haben wir ein Video gezeigt, wie in the Bohemian Grove die große Eule angebetet wird. Diese Eule sieht im Dunkeln, diese Eule gibt Weisheit. Diese Eule war schon immer ein Symbol der Dunkelheit und der Weisheit. In allen Märchen ist sie das Symbol der Weisheit. Es steht für Lucifer. Und somit haben wir auch auf der Dollarnote einen Mikropunkt, den wir sehr groß machen müssen. Dann sehen wir, es ist eine Eule, die da angebracht wird in diesem kleinen Mac der Dollarnote. Und die Eule war schon immer auf den Münzen in der Vergangenheit im Verband mit diesen Gottheiten. Hier haben wir Athene mit der Eule auf der Münze. Annuit Captus Novus Ordo Seclorum, ein neues Zeitalter, das Spinnengewebe, ganz interessant. Gut, hier sieht man eine bestimmte Schleife und die hat auch etwas mit Jupiter, dem Gott des Todes, zu tun. Hier ist sie in der katholischen Kirche und genau die gleiche Schleife sehen wir da. Da ist sie mit dem Totenkopf, dem Schädel zusammen. Also dieses Symbol der Freimaurerei, hier ist so viel drin, da brauchen wir gar nicht überreden eigentlich. Da ist das Hexagramm mit 13 Pentagramme, da sind 9 Federn, 13 Pfeiler und die Worte da, e plurium unum, aus vielen einem, wir werden wieder ein Babylon formen und das Auge Luzifer auf den 13 Stufen. Somit die Symbole auf der Dollarnote. Ich sah ein anderes Tier kommen aus der Erde und es hatte 2 Hörner wie ein Lamm, aber es sprach wie ein Drache. Also dieses System soll das Machtsystem werden, denn diesmal soll der Protestantismus als Waffe gebraucht werden. Ist ja so raffiniert. Dann ist der Böse der Protestantismus und nicht der Katholizismus. Habt ihr schon gemerkt, wie gut in der Presse der Papst heute hervorkommt und wie böse die protestantischen Länder hervorkommen. Südafrika war ja der Dreck der Erde und Amerika ist jetzt auch auf dem Weg dahin, was Ansehen betrifft. Aber sie werden sie gebrauchen, um ihr System herbeizuführen. So sagt die Bibel auch. Es hat all die Autorität des ersten Tieres vor ihm und die auf Erden sind, beteten das Tier an, welche die tödliche Wunde empfing. Rom wird verehrt werden am Ende, aber der Stock, den sie gebrauchen, wird Amerika sein. Also das Papsttum und das Bild des Tieres, gleiche Architektur. Ist das nicht so? Stan sollte ja wissen, ist ja Architekt. Gleiche Architektur und gleiches Heidentum. Also dann wird der Zweite Weltkrieg geplant. Der Erste hatte dann den Zar und sein Reich aufgelöst. Der Atheismus kam hinein und die ganze orthodoxe Kirche wurde unterstellt diesem System. Der Protestantismus in Deutschland, der wurde abgesägt, wurde gen Osten geschenkt und dann Atheismus hinzu und heute, wer glaubt denn noch etwas? Keiner glaubt irgendetwas mehr. Und die drei Großen, die damit beteiligt waren bei diesem Krieg, waren der liebe Winston Churchill, der 33 Grad Freimaurer Drude, Winston Churchill, der 33 Grad Freimaurer Roosevelt und der 33 Grad Freimaurer Stalin. Hier steht geschrieben in diesem Zitat, Stalin hat gesagt, vielen Dank für die Hilfe, die ich bekommen habe von den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten haben 2/3 unserer Industrie aufgebaut. Interessant. Das andere Drittel kam von wo? Von England. Also Amerika und England haben den ganzen bolschewistischen Staat aufgebaut. Mit Militär, allem Möglichen. Und dann gibt es Krieg gegen den Staat, den sie selbst aufgebaut haben. Ist ja alles schön logisch. Na, wenn ihr noch nicht glaubt von Winston Churchill, da ist Winston Churchill bei seinem Drudenorden. 33 Grad Freimaurer, er ist Luziferier gewesen. Und dann kommt ein Pearl Harbor. Und es wird erzählt, die armen Amerikaner sind überfallen worden, aber nichts da. Die Jesuiten hatten Japan wieder beherrscht, Amerika musste in den Krieg hinein. Und heute, 50 Jahre des Schweigens sind um, heute ist es Tatsache, es ist allgemein bekannt. Die haben genau gewusst, dass sie angegriffen worden und werden und haben nichts gemacht, weil sie es selber geplant haben. Haben sogar den Befehl gegeben, dass alle guten Schiffe raus, nur die alten und die Amerikaner können ruhig in die Luft geblasen werden. Das macht ja nichts. Es ist ja Goyim. Es ist ja Vieh. Und dann noch Protestanten obendrein. Was soll's? Put sie in die Luft. Und Hitler an der anderen Seite, ja, Hitler hat gesagt, ich habe viel von dem Jesuitenorden gelernt. Da war noch nie so etwas Großartiges auf Erden wie die Hierarchie der katholischen Kirche und ich habe sie in meine Organisation eingeführt. Die SS, das war ja Jesuitenorden im Kleinen. Himmler, der Führer von der SS, hat viel mit den Jesuiten zu tun gehabt, durch seinen Vater, durch seinen Bruder. Und Hitler sagt, ich sehe Himmler als unseren Ignatius Loyola. Und Goebbels, was war der? Der war hochgradiger Freimaurer. Was war Himmler? War hochgradiger Freimaurer. Und das ganze System, das wir hier in Deutschland hatten, und die katholische Kirche natürlich stark dahinter, das sind alles Freimaurerzeichen und luziferische, okkulte Zeichen gewesen. Papsttum, die Prediger, Priester, alle waren sie dahinter. Alle mit Heil Hitler. Der Papst auch, Pius, dahinter. Und dann hat Hitler natürlich den protestantischen Reichsbischof, den hat er abmurksen lassen und dann diesen angestellt, Ludwig Müller, den er dann nachher angestellt hat, also wahrscheinlich einer von seinen. Und die Symbole, die wir haben, das Kreuz, der Zirkel, das Hakenkreuz, da ist es bei der Theosophie, Blavatsky, Luzifer ist Gott. Lucifer ist der Logos. Lucifer, Satan, ist der einzigste Gott auf dieser Erde, sagt dieses System. Und das ist das gleiche Symbol, das die Nazis gebraucht haben. Da ist das Hakenkreuz unter dem Fuß Buddhas. Es war schon früher gegenwärtig. Und hier ist das berühmte Zitat. Leo Lehmann, der amerikanische Historiker, sagt, dass es der jesuitische Priester Stempfle war und nicht Hitler, der Mein Kampf geschrieben hat. Und diese SS-Orden, wie wir schon gesagt haben, wurde organisiert durch Himmler nach den Prinzipien des jesuitischen Orden. Und jedes Wort, was ich hier sage, hat ein Zitat. Dass niemand sagt, ich sage das. Hier ist das berühmte Zitat in Civilta Catholica, das habe ich schon gestern genannt. Der Mundstück des Jesuitenordens, wo sie sagen, Faschismus ist das Regime, das am nächsten an dem Konzept der katholischen Kirche liegt. Also Faschismus wird das endgültige System der neuen Weltordnung sein. Also müssen wir ein bisschen diesen Faschismus untersuchen. Hier ist das Fascia wieder, von dem wir sprachen. Und ich habe es gestern schon genannt, entweder mit Spieß durch oder mit diesem Beil. Das kam von dem Prätor von Rom und der hat dieses Symbol gebraucht, wenn er akzeptiert wurde als Prokonsul durch die Römer. Und der Papst gebraucht es, dass dieses System stellt er dahin, er wird akzeptiert als Prokonsul, Herrscher der ganzen Welt. Und die Amerikaner haben dieses faschistische Symbol dann auch gebraucht, sehr oft. Hier ist ein Poster von Präsident Grover, Cleveland. Und da sehen wir die Fasciae. Der Igel steht auf den Fasciae. Faschismus wird dargestellt. Das US-Kapitol-Gebäude obendrauf hat Fasciae ringsherum, unter der Kuppel, mit Kranz. Und Kranz war nur da, wenn Rom schon regierte. Und dann natürlich das berühmte Haus der Representatives in Washington hat Fasciae mit Kranz an beiden Seiten. Und wenn da eine Aussage gemacht wird, dann ist es zwischen zwei Fasciae. Also Amerika soll ein faschistisches System werden. Diese Demokratie, die es da gibt, die soll verschwinden. Haben Sie Münzen gedrückt mit Fascia? Ja, da ist eine alte römische Münze mit Fascia. Hier ist in eine 1916 Dime Münze in Amerika mit Fascia. Und da ist eine goldene Dollarmünze 1936 mit Fascia. Ganz frech. Die Leute wissen ja sowieso nicht, was das ist. Da ist Präsident Lincoln bei Fascia, da ist George Washington bei Fascia. Und das Insignia von the National Guard ist zwei Fasciae und natürlich die Flamme von oben. Fragen wir wieder Anthony Sutton, wie das ganze Ding zusammensteckt. Und jetzt wollen wir mal diesen Professor fragen, wie er diese Dinge sieht. America's Secret Establishment, Seite 115. Also dieser Orden, dieser geheime Orden, der gebraucht das hegelische, dialektische System. Synthese, Antithese. Und sie sprechen ja von Konfliktmanagement. Das heißt, sie verursachen Konflikt, Revolution und managen den, bis sie dann endgültig Kontrolle haben und dass die Lösung, die sie suchen, endgültig herbeiführen. Und so haben sie das auch gebraucht im Ersten Weltkrieg und die Nazis. Und haben sie gebraucht bei Nazis, bei der Sowjetunion, Nordkorea, Nordvietnam und. Und immer haben sie beide Seiten gesteuert und in der Hand gehabt. Die hegelische Politik ist nicht rechts und sie ist nicht links. Sie ist weder These oder Antithese. Sie soll führen zu einer Synthese. Also man kann sie nicht fragen, bist du auf dieser Seite oder auf derjenigen Seite. Präsident Woodrow Wilson hat gesagt, einige der größten oder der wichtigsten Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten, in Geld und Manufacturing und so weiter, Produktion, wissen, dass es eine Macht gibt, eine organisierte Macht, so subtil, so vollkommen, so durchspeckt durch allem, dass sie besser nicht drüber sprechen, über ihren Atem. Denn wenn sie das tun würden, wäre da ein Problem für sie. Also, die haben das gewusst. Also, was heißt es jetzt, wenn wir zwei Parteien haben in Europa, zwei Parteien in Amerika, eine links, eine rechts und dann gibt es eine Wahl? Ich habe früher hier einen Vortrag gegeben mal und habe ich gesagt, dass die ganze Demokratie ist ein Witz, da haben sich die Leute schrecklich aufgeregt, dass ich sowas sagen darf. Also ich sage es nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, ich sage nichts. Ich lasse es den Hegel sagen. So lese ich mal vor, was der Hegel sagt. By virtue of this participation, subjective liberty and conceit with their general opinion, individuals can show themselves palpably efficacious and enjoy the satisfaction of feeling themselves to count for something. Was heißt das? Wenn das Volk teilnimmt an diesem Spiel, dann fühlen sie sich gut. Und das ist auch das Einzige, was notwendig ist. Sie müssen sich gut fühlen. Ist das nicht gut? Dann sagt Hegel auch weiter, wenn so ein Gepöpel zufälligerweise was Gutes sagt, naja, dann ist es reiner Zufall und vielleicht können wir es gebrauchen, aber die ganze Demokratie ist eine Schikane. Nicht ich, Hegel. John Dewey sagt, der ist ein Hegel-Anhänger, sagt, Krieg ist der beste Weg, diese Dinge zu erreichen. Denn was muss verschwinden? Egoismus, Individualismus und die Familie. Darüber werden wir noch viel reden. Es kommen schlimme Dinge, die auf uns warten. Dieser Orden in den Vereinigten Staaten, in England, Deutschland, Russland, werden alle gesteuert durch dieses hegelische Prinzip. Und es ist nicht interessant, dass College-Textbücher immer reden von Revolutionen und so weiter, die zufällig entstehen. Aber keiner sagt, wo kommt das Geld her, um diese Revolutionen zu steuern? Eine Revolution hat Geld nötig. Wer hat das Geld immer gebracht? Nie in westlichen Textbüchern wird man finden, dass Revolutionen Geld nötig haben, um überhaupt voranzukommen. America's Secret Establishment sagt, Conflict Creation, also Konflikt zu verursachen, ist der Schlüssel für die neue Weltordnung. Sie haben es gebraucht zwischen dem Marxismus und den Nazis, und sie werden es gebrauchen, um die Synthese, eine neue Weltordnung herbeizuführen. Okay, können wir schauen mal, wie das funktionierte. Also da ist der Orden, der regiert hinter den Kulissen. Dann wird eine These gegründet, sagen wir mal marxistisches Russland, und eine Antithese, Nazi-Deutschland. Die müssen jetzt beide bis an die Zähne aufgebaut werden, als Weltmächte. Wer gibt das Geld? An dieser Seite, an der These-Seite, Guarantee Trust Company, Brown Brothers, Harriman, Ruscombank, Guarantee Trust, Soviet Operations. Da kommt das Geld her. Wo kommt das Geld hierher? Guarantee Trust, Union Banking, Harriman Brothers. Interessant. Die gleichen Menschen geben das Geld für beide Gruppen. Jetzt kommt Konflikt. Bolschewik-Revolution, Hitler kommt zur Macht. Es gibt Krach zwischen den beiden und dann haben wir Synthese. Und was ist das? Post Weltkrieg II UNO als erster Schritt zur neuen Weltordnung. Macht das Sinn? Geltlich gesehen 100%. Wer könnte es anders erklären, dass die beiden Mächte durch die gleichen Gruppen finanziert wird? Und dann kommt der Atomwettlauf. Und in Russland sterben Millionen Menschen, viele. In 1922 schon waren 1,7 Millionen Tote in Russland. Die meisten waren Priester der griechischen orthodoxen Kirche, Nonnen und so weiter. Und dann Lutheraner, Reformchristen, Baptisten, Methodisten und besonders die Mennoniten-Christen. Sie wurden alle vernichtet. Und dann die Bibel wurde verbannt natürlich und das System des Atheismus ohne protestantische Gegenwehr gegen das Papsttum wird aufgebaut. Die Macht in Amerika ging auch hin und her, hin und her. John Foster Dulles, hoher Freimaurer, auch Schreiner, Präsident J.F. Kennedy, ein Katholik. Aber dieser Präsident wird umgebracht. Interessant, wieso? Ein katholischer Präsident wird umgebracht. Er hat ein paar Dinge getan, die den inneren Orten auf die Nerven gingen. Nummer eins, er hat gesagt, und zwar hat er das gesagt in Dallas. Er ist von Washington nach Dallas gefahren und hat gesagt, Kirche und Staat werden nicht zusammenarbeiten. Wow. Es ist interessant, dass George W. Bush von Dallas nach Washington gefahren ist und gesagt hat, wir werden die Lehre des Papstes in Washington einführen. Er hat es aufgehoben, genau das Gegenteil. Und dann hat er noch etwas anderes gemacht. Sie haben solche Revolutionen verursacht, Bay of Pigs, und sie sind gegen die Befehle von J.F. Kennedy gegangen. Und Kennedy hat dann gesagt, ich mache die CIA kaputt. Das innere Gremium mache ich kaputt, ich übernehme sie. Das waren alles die hohen Freimaurer-Innenarbeiter, die da drin waren. Und die konnten sich das nicht leisten. Auch hat er gesagt, ich nehme die Geldmacht wieder weg vom Federal Reserve. Weg damit. Also musste Kennedy sterben. Seine Frau ist erzogen worden in einem Jesuitenkloster, so nebenbei gesagt. Und nach seinem Tode, hier wird Lyndon Johnson als Präsident inauguriert. Und hier wird er eingeschworen. Und normalerweise wird man eingeschworen auf einer Bibel. Sie hatten eine Bibel zur Hand, haben sie aber zur Seite gelegt und haben ein katholisches Messbuch genommen und er ist auf dem katholischen Messbuch eingeschworen worden. Ist das nicht interessant? Das ist ja interessant. Was ist denn hier passiert? Also hier ist die Motorcade, hier wird Präsident die Attentat findet statt, es wird behauptet, er ist von hinten geschossen durch einen Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald war natürlich Mitglied des Geheimen Ordens. Hier sind wir in Dallas und da steht das große Schild, November 22, 63, John Fitzgerald Kennedy stirbt hier in Dallas. Hier ist das Gebäude, wo er von Geschoss erschossen wurde. Da ist das Fenster, von dem der angebliche Schuss kam. Und da kann man es besser sehen. Ich habe es etwas größer gemacht. Da ist sogar ein Schild drin, wo steht von diesem Fenster. Unten steht noch ein Schild. Und da haben sie aufgezeichnet, was hier passiert ist. Und irgendein Amerikaner hat das Wort allegedly, angeblich, dick unterstrichen. Denn ich glaube, kein Amerikaner glaubt heute, dass Lee Harvey Oswald den Präsidenten erschossen hat. Ich war selber da, habe mir das gut angeguckt und ich glaube auch nicht, dass er von hinten erschossen worden konnte. Also das Auto kam hier in dieser Straße hoch und dann noch, sagen wir mal, hier bis in den Saal hinein und er ist von hinten geschossen worden von diesem Fenster da. Aber sein Kopf ging nicht nach vorne, wenn man von hinten geschossen wird, geht der Kopf nach vorne. Der Kopf ging nach hinten und er hat sich an die Kehle gegriffen. Und die Leute, hunderte Leute, mehr wie 100 Leute, sind nicht nach da gerannt, sondern hier rüber, hier ist so ein grassy knoll, und hier links, da wo ich jetzt stehe ungefähr, war ein Zaun. Und von da aus kam ein Schuss und traf ihn in der Kehle. Und die Menschen sind hier hochgerannt, wo der Schuss herkam. Und diese 100 Augenzeugen, die behaupteten, dass der Schuss kam von the picket fence, the grassy knoll, diese 100, außer ein oder zwei, die lächerlich gemacht worden sind, sind alle ermordet worden. Alle ermordet. alle 100 Zeugen tot. Interessant. Die offizielle Ausgabe, es kam ein Schuss von da. Es kamen mehrere Schüsse. Und es wurde sogar gezeigt, dass Lee Harvey Oswald an diesem Tag kein Gewehr geschossen hatte. Es wurde chemisch nachgewiesen. Und wenn man das nicht glaubt, ich zeige euch ein Video jetzt, da könnt ihr das sehen. Da ist der Picket Fence. Also von da aus kam der Schuss angeblich, wenn man da hoch ran. Hier unten ist die Straße, wo er entlang kam. Von da oben gesehen war Kennedy da, als der Schuss krachte und die Kugel musste ihm hier vorne reingegangen sein. Und das andere Gebäude ist hier in der Straße, ein paar hundert Meter weg, oben aus dem obersten Stock. Das muss ein ganz toller Schütze gewesen sein. Da ist das Kreuz auf der Straße, wo er starb. Schauen wir uns das Video einmal an und dann entschließt ihr selber.
Anything like that. I'm going to show you what possibly happened. This took place in the middle of the day in one of the major U.S. cities, back before they had the technology that they have today. And yet they still don't know exactly what happened. There are people still questioning what happened to John Kennedy, one of the most popular presidents in America. Let's watch this clip on John F. Kennedy.
Let's go back to that day in Dallas. The day was November 22nd, the time shortly before noon. First, the crowds were thick, but as the motorcade approached Dealey Plaza, it was here that the motorcade violated the Secret Service's own rules. As the car turned, it slowed from 40 miles an hour to 7. It was precisely then that gunshots blasted out. For 6 seconds, the occupants of Kennedy's car were struck by bullets. Kennedy grasped for his throat. Kennedy's head exploded, driven with great force backwards into the left. Then and only then did the president's car accelerate and speed off. Lyndon Johnson, the new president, ordered a federal commission to investigate the crime. The Warren Commission had given us the official version. Lee Harvey Oswald had acted alone. But if all three shots had come from behind, then why did the president's head fly backwards? Why did so many people, including policemen, run not towards the book depository where Oswald was, but towards the picket fence? If the Warren Commission was right, why did so many witnesses claim to see something completely different from the official report? As many as 177 people died simply from knowing too much. The moment Kennedy was killed, a massive cover-up went into operation. Witnesses were threatened, and many were killed.
Bill Hill interviewed immediately afterwards.
Shots rang out, and he grabbed his chest. There was an interval, and then three or four more shots rang out. By that time, the motorcade sped away.
With us now is Gene Hill. He's closer to the president's car than anyone else at the time of the shooting. Ms. Hill is a Dallas grade school teacher and has feared for her life for the last 29 years. I understand that two men claiming to be Secret Service agents interrogated you after the assassination. What were you asked?
They asked me what I had seen. I told them that I'd seen the president hit, that I saw a shooter from the knoll, and that I'd heard 4 to 6 shots. But they told me I didn't hear but 3 shots.
Were you ever interviewed by the Warren Commission?
Oh, yes. I was interviewed by our inspector who, he tried very hard to discredit everything I said. He accused me of all kinds of things, from like a shabby marital affair to seeking publicity to just downright lying.
We found the real facts, and certainly no one in the intervening 25 years has disproved our basic conclusions.
It was Spector who came up with the so-called magic bullet theory, which tracks one bullet going through both Kennedy and Texas Governor John Connally. The bullet was later discovered virtually intact on Connally's hospital stretcher.
The truth, had it been known, had it come out, was revealed. There was a conspiracy. Conspiracy to kill the president needed a scapegoat, a patsy, someone who would take the blame. There were many things you weren't supposed to see, like the paraffin test given to Oswald. It proved conclusively that Oswald had not fired a rifle that day, or the spy camera found in Oswald's possessions, issued to him by the U.S. government, or Oswald's letter to a Mr. Hunt requesting his next assignment. The only Hunt we know of in this case is Howard Hunt of the CIA. We shared the same office with Oswald in New Orleans. The office belonged to Guy Bannister, foreman with the FBI. Not only was this address on Oswald's supposedly protestor leaflets, but the account Oswald used to print the leaflets belonged to the CIA. Howard Hunt with the CIA, Guy Bannister with the FBI, and Lee Harvey Oswald, all in the same office. Kennedy's motorcade was arranged to make two turns, taking him directly into a triangulation. The first shot came from the picket fence. It hit Kennedy in the throat.
Okay, jetzt möchte ich erstmal das schnell erklären. Nicht nur ist er von vorne angeblich von diesem Zaun geschossen worden, sondern der Chauffeur war CIA-Linkshändler. Und wenn ihr gut hinschaut, werdet ihr sehen, dass gleichzeitig, als diese Schüsse rauskamen, der Chauffeur eine Pistole in der Hand hat. Er dreht sich, du siehst seinen Arm über seine Schulter kommen, er schießt und du siehst, wie die Kugel den Präsidenten trifft. Sie zeigen es dreimal, es ist schwer zu sehen, aber man sieht es recht deutlich.
The kid was arranged to make two turns, taking him directly into a triangulation. The first shot came from the picket fence. It hit Kennedy in the throat. The second shot came from the Dow textbook next to the book depository. It entered Kennedy's back. The third shot came from the southwest corner of the book depository, the seventh floor. It hit Conley. The fourth shot came from the Dow text. It narrowly missed, hit the curb, wounding a bystander. The fifth and sixth shots were fired almost simultaneously from the depository and from the picket fence. Both hit Kennedy in the head, one from above, moving him forward. Then, an instant later, one from the front, tossing him back.
Here you see the passenger in the front turning back, looking at the president. Instead of jumping back to assist him, he turns forward. The driver is now rotating. The weapon comes into view and he fires. You'll see this repeatedly in these sequences. Kennedy's been shot in the throat. He's leaning to his left. The driver now begins to rotate. His left arm comes over his right shoulder and he fires now. Again, you see the driver rotate. You see the weapon come into view. Rotating again, the weapon is in view, he fires. You can clearly see his head turning and his arm and the weapon extending into view over his right shoulder.
One of the first activities of William Greer after the presidential limousine arrived at Parkland Hospital was to attain a bucket and a sponge and water and begin to wash the blood and brains off of the presidential limousine.
Listen, there's a theory about the assassination of John F. Kennedy. A government scientist says police audio tapes provide new evidence of a second gunman.
If it could be proved that the sound on the tape was a gunshot and that, in fact, it came from the grassy knoll, then it would provide some evidence that there was a second gunman in addition to Lee Harvey Oswald. But so far, few who agree with the conclusion made by Thomas.
Hello?
Yes, Rick. Go ahead, please.
Yes, I'd like to know why it's taken so long for this information and the truth to be exposed.
First place, it hasn't been exposed yet, and I don't think it ever will be. Secrecy in government is designed for one purpose and one purpose only. Not to keep the enemy or the opposition from knowing what's going on, but to keep the American people from knowing what is going on. And all the evidence that exists, or might have existed, that would implicate the government in Kennedy's assassination, you can be sure that evidence is now destroyed. And so even if everything is released now, the chances of solving the Kennedy assassination and attaching the blame to the guilty party is almost impossible.
Kennedy was changing the status quo. He decided he could no longer trust the CIA.
He was transferring covert operations directly to the Joint Chiefs of Staff. Shortly after that, he fired Alan Dulles, who had been the director of Central Intelligence since 1953.
Kennedy continued to make enemies as he pulled back from world confrontation. He ordered U.S. troops out of Vietnam.
This was an incident that took place in one of the major American cities right in the middle of the day. They're still trying to determine what took place. You can see some of the flaws, definitely. Alan Dulles was on the Warren Commission, the man he relieved from the CIA. He was his judge eventually to determine what evidence they should release to the public.
We have been wrong.